Guten Morgen auch von mir. Ein schönes Lied zum Einstieg. Wir wollen auf dich hören, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort. Und ich will gerne einsteigen mit einer Frage. Und zwar, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du hörst, die größten Desaster der Menschheitsgeschichte? Die größten Desaster der Menschheitsgeschichte. Vielleicht bei dem einen oder anderen große Weltkriege, die stattgefunden haben. Oder Terrorangriffe, Bombenangriffe, Diktatorenherrschaften. Vielleicht ein anderer sagt Naturkatastrophe, schlimme Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis, Brandkatastrophen, wo das Feuer jede Menge verzehrt hat. Vielleicht ein anderer wiederum Untergänge von Schiffen, Abstürzen von Flugzeugen, Zugunglücke, gewaltige Hungersnoten, die diese Welt eingeholt hat. Vielleicht auch Pest oder Epidemien, die ganz vielen Menschen das Leben gekostet hat. Und ich glaube, es gäbe eine ganze Reihe von Dingen, die uns einfallen würden, wenn wir über die größten Desaster unserer Menschheitsgeschichte nachdenken würden. Und die Erde und diese Menschheit hat schon jede Menge schlimme Dinge erlebt, ohne Frage. Und trotzdem gibt es eine Sache, die wir mit Sicherheit nicht nur als eines der größten Desaster der Menschheitsgeschichte bezeichnen können, sondern als das größte Desaster der Menschheitsgeschichte. Und das soll unser Thema von heute Morgen sein. Das größte Desaster der Menschheitsgeschichte. Und es führt uns mitten hinein in den Römerbrief und wir setzen in unserer Reihe fort. Und wir haben es heute und auch nächste Woche mit einem Abschnitt zu tun aus Römer 1, der zugegebenermaßen ein sehr kerniger Abschnitt ist, der uns auch konfrontiert mit harten Wahrheiten, mit harten Botschaften, der so deutlich über unsere Bestimmung und über unser Leben spricht und es offenlegt, worum es eigentlich geht und auf der anderen Seite so tiefgründig deutlich macht, was schiefgelaufen ist, wie es wahrscheinlich kaum ein anderer Abschnitt tut in der Bibel. Dieser Abschnitt schont uns keineswegs und es geht um den herausfordernden Abschnitt in Römer 1, Vers 18 bis Vers 32. Und wir machen heute den ersten Teil von Römer 1 ab Vers 18 bis 23 und nächste Woche setzen wir dann da fort. Und ich will uns diesen Text gerne lesen, Römer 1 ab Vers 18 bis 23 und tue das nach der Schlachter 2000. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit zurückhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wer letzte Woche da war, der kann sich daran erinnern, dass wir mit Markus in Römer 1, Vers 16 und 17 gesehen haben, wie die Gerechtigkeit Gottes sich im Evangelium offenbart. So war ja die Rede auch von diesem Gedanken, ja, dass sich im Evangelium, also Gottes Gerechtigkeit offenbart, es ging stark darum, wie können wir durch Glauben vor Gott gerecht werden. Und jetzt mit Vers 18 startet ein ganz neuer, größerer Block im Römerbrief. Bis Vers 17 ging so die Einleitung und jetzt startet ein neuer Block von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Ein langer Abschnitt, wo Paulus erklärt, warum und wovor wir eigentlich gerettet werden müssen. Und was uns vor Gott so ungerecht macht. Und das ist ein knackiger Abschnitt, wenn man sich den so anschaut. Ist auch keiner, der uns Honig ums Maul spielt als Menschen, sondern der ans Eingemachte geht, aber der wichtig ist, damit am Ende Jesus Christus noch viel größer strahlt. Und aus diesem Grund knüpft Paulus jetzt hier, der Schreiber vom Römerbrief, unmittelbar in Vers 18 an mit diesem Wort denn. Und sagt uns eine schonungslose Realität, nämlich mit folgenden Worten. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit zurückhalten. Damit trifft er eine ganz starke Aussage, die nicht nur die Leser damals betrifft, sondern die mit einem Leben von jedem von uns heute zu tun hat und die von höchster Relevanz ist. Und ich drücke das mal so als eine These, die vorangestellt ist und die Paulus dann in diesem Abschnitt weiter entfaltet, nämlich Gottes Zorn lastet auf uns Menschen. Ja, das ist der Eingangssatz, den er eigentlich in Vers 18 deutlich macht. Und das ist eine äußerst harte Nuss. Und ich weiß, das ist nicht das, was wir hören wollen. Und wir bleiben trotzdem da heute im Moment stehen, um am Ende zu sehen, wie wunderbar eigentlich das ist, was Jesus getan hat. Ich glaube, wir haben heutzutage wenig Vorstellung davon, was Gottes Zorn eigentlich ist, beziehungsweise was sein Zorn darstellt. Weil wir leben ja in einer Zeit, in der Gott den Großteil seines Zorns zurückhält. Wir sprechen oft von einer Gnadenzeit, und das ist tatsächlich eine Gnadenzeit, in der wir leben. Gottes Zorn ist da, aber er lässt ihn nicht über uns hereinbrechen, sondern er schont uns. Aber wenn wir mal einen Blick in die Vergangenheit werfen und einen Blick in die Zukunft werfen, in der Bibel, dann kriegen wir eine klarere Vorstellung von Gottes Zorn. Was die Vergangenheit betrifft, die Zeit vor Christus, da sehen wir im Alten Testament jede Menge Stellen, die uns Einblick darin geben, was passiert, wenn Gott seinem Zorn Raum gibt. Denken wir zum Beispiel an diese bekannten Geschichten. Ich habe auch einige Stellen hier am Rand mitgeschrieben. Denken wir an die bekannte Geschichte zum Beispiel von der Sintflut in 1. Mose 7, wo Gottes Gericht über alle Menschen und inklusive der ganzen Erde kommt und abgesehen von 8 Leuten alles vernichtet wird. Oder wenn wir im Alten Testament dann in die Propheten schauen, da sehen wir so häufig, da ist das Volk Israel, das Volk Gottes, und es missachtet Gott und es dreht ihm den Rücken zu, es wendet sich ab, es lebt nicht so, wie es ihm gefällt. Und Gott schickt stellvertretend immer wieder Propheten als Botschafter, die Gericht ankündigen, und weil das Volk nicht zur Umkehr kommt, kommt tatsächlich das Gericht über das Volk. Und dann haben wir Stellen wie Hesekiel 5 zum Beispiel, wo wir tatsächlich sehen, ja, Gott lässt seinen Zorn über das Volk hereinbrechen, und dann ist da sowas beschrieben wie, dass Gott es zulässt, dass Väter ihre Söhne essen und Söhne ihre Väter essen. Und dass ein Drittel durch die Pest stirbt und verhungert oder ein weiteres Drittel durch das Schwert fällt und ein letztes Drittel unter ständiger Bedrohung in alle Welt zerstreut wird. Ich will nicht auf Hesekiel 5 jetzt weiter eingehen. Ihr könnt unter dem Titel Gott ist zornig und gerecht auf der Homepage eine Predigt dazu hören. Gibt es nur als Audio, wer das vertiefen will. Aber das ist eine grausame Stelle und es ist unvorstellbar für uns, wenn wir sowas lesen. Vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr im Alten Testament manchmal seht, wie grausam das ist, was da passiert. Aber auch wenn wir ins Neue Testament schauen und einen Blick darauf, welcher Zorn diese Welt eigentlich noch treffen wird, dann lesen wir in der Offenbarung dazu Drastisches. Zum Beispiel lesen wir in Offenbarung 16 von den 7 Zornschalen, die über die Erde ausgegossen werden. Und wir lesen jetzt nicht das ganze Kapitel, aber ich reiß kurz an, was da so beschrieben ist. Da ist in der ersten Zornschale davon die Rede, dass die Menschen böse und schlimme Geschwüre an sich haben werden. In der zweiten, dass das Meer, das zu Blut wird, und alles Leben im Meer sterben wird. In der dritten, dass Ströme und Wasserquellen zu Blut werden und die Menschen das trinken müssen. In der vierten, dass die Sonne die Menschen mit ihrer Hitze verbrennen wird, die Haut unerträglich angreifen wird. In der fünften, die Menschen werden sich vor Schmerz die Zunge zerbeißen, ja, weil Geschwüre an ihnen sind, Schmerz an ihnen sind, und sie zerbeißen sich, so heftig ist das. In der sechsten, der Strom Euphrat wird vertrocknet und Dämonen werden ihr Unwesen treiben. Und in der siebten und letzten Blitze und Donner und große Erdbeben werden geschehen und zentnerschwerer Hagel wird auf Menschen hereinprasseln. Und das ist was, kann man alles nachlesen in Offenbarung 16, was noch aussteht, was auf diese Welt noch zukommen wird. Mitunter aus diesem Grund sagt Paulus, der Zorn Gottes wird vom Himmel her geoffenbart. Und das sehen wir zum Teil im Laufe der Geschichte im Alten Testament. Und das steht aber auch noch aus teilweise, wenn Gottes Zorngericht sich zuspitzt, bei dem, was wir in der Offenbarung sehen, wenn am Ende nichts mehr übrig bleibt. Wir erleben das derzeit nicht so drastisch, obwohl wir eine gewisse Form von Gericht sogar schon in dieser Welt erleben. Ja? Wir sehen eine gewisse Auswirkung von Gottes Zorn, und nächste Woche wird das noch deutlicher werden, dass ein kleiner Ausdruck von Gottes Zorn bereits darin liegt, dass er den Mensch seiner eigenen Sünde preisgibt, ihn dahin gibt. Und wir werden nächste Woche mehr darüber nachdenken, wie funktioniert denn Sünde eigentlich. Aber wir sehen, dass Gott sich in vielfältiger Weise in seinem Zorn manifestiert und dass er sich auswirkt und auch schon ausgewirkt hat. Aber zum absoluten Höhepunkt wird Gottes Zorn dann kommen, wenn Gott endgültiges Gericht üben wird an Menschen. Ja, es wird eines Tages ein Tag kommen, an dem du und ich vor ihm stehen werden und wo Resümee über unser Leben gezogen wird. Und wenn dann noch Gottes Zorn auf dir lastet, dann wird Gott dich ins ewige Verderben schicken. So deutlich ist die Bibel. Es wird ewige Strafe bedeuten, es wird ewige Verdammnis bedeuten, es wird ewige Gottesferne bedeuten, eine Strafe, die man sich nicht schlimmer vorstellen kann. Und ich weiß, das sind überhaupt keine schönen Worte und man redet nicht gerne über Gottes Zorn und es ist schrecklich. Und ich würde euch auch gerne was anderes sagen, aber die Bibel tut das nicht. Und vor allem nicht in Römer 1, Vers 18. Ja, sie sagt so deutlich das und wir können nichts beschönigen oder leugnen. Vielmehr ist Gottes Zorn eine ernstzunehmende Tatsache und wir sollten sie nicht ignorieren. Und deshalb ist die Frage umso wichtiger, ja, auf wen ist er denn zornig? Auf wem lastet sein Zorn? Vielleicht sitzt der ein oder andere ja hier oder schaut zu und denkt sich, also was du da vorne sagst, das ist ja äußerst anmaßend, als ob Gottes Zorn auf mir lasten würde. Warum? Warum soll denn Gott bitte zornig auf mich sein? Vielleicht auf andere, aber doch nicht auf mich. Nenn mir mal einen Grund. Und in der Hinsicht lassen wir Paulus zu Wort kommen, weil er uns deutlich macht, warum Gottes Zorn auf uns lastet. Und er tut das zunächst mit komprimierten Worten hier in dem Vers 18, wenn er sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit zurückhalten. Also über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Was ist damit gemeint? Das griechische Wort für Gottlosigkeit, das bedeutet eigentlich wörtlicher übersetzt so viel wie keine Gottesfurcht. Oder man könnte auch sagen, fehlende Verehrung Gottes, Auflehnung gegen Gott. Und der gottlose Mensch in dieser Welt, der wird entweder sagen, es gibt gar keinen Gott. Ja, so Psalm 14, Vers 1 sagt das, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Entweder sagen gottlose Menschen das, oder aber Menschen sagen, selbst wenn es ihn gibt, dann ist er zumindest nicht mein Gott und dieser Gott hat mir nichts zu sagen. Ich beuge mich nicht vor ihm. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den Paulus hier für Gottes Zorn nennt, ist die Ungerechtigkeit der Menschen. Und das spricht vielmehr vom Verhalten, von den Taten, die wir an den Tag legen. Sowas wie verletzende Worte, die wir sprechen, oder unser Zorn, oder Unehrlichkeit, oder Neid, oder Streitereien, oder Lieblosigkeit. Lauter Dinge, die wir sehen, die wir auch am Ende von unserem Abschnitt dann in ab Vers 29 sehen. Und das ist alles böse Verhalten, das gegen Gottes Gebote verstößt und was wir offensichtlich als Sünde nennen und sehen können. Und vielleicht geht es euch so, wenn ihr Gebot hört, dann kommen euch die 10 Gebote in den Sinn. So ist es ja bei vielen Menschen. Und interessant ist in der Hinsicht ja, dass die erste Hälfte der 10 Gebote sich eigentlich vordergründig um das Thema Gottesfurcht oder Gottesverehrung dreht. Und das steht ganz im Gegenteil zur Gottlosigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, die hier in Römer 1, Vers 18 beschrieben ist. Und die zweite Hälfte in den 10 Geboten dreht sich vielmehr um gutes Verhalten in unserem Miteinander, mit unseren Mitmenschen. Und das ist das Gegenteil von Ungerechtigkeit. Also unsere mangelnde Gottesfurcht, unsere mangelnde Gottesverehrung und unser Leben, das nicht so stattfindet, wie es Gott gefällt, das macht uns schuldig vor Gott und deshalb lastet Gottes Zorn auf den Menschen. Nun führt Paulus noch ein Stück weiter aus, dass sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit zurückhalten. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Wir Menschen stehen da und wir können nicht vor ihm bestehen, weil wir ungerecht vor ihm sind, aber wir leugnen die Wahrheit. Wir halten sie zurück, wir drängen sie zurück, wir unterdrücken sie, wir schieben sie weg, wir wollen das nicht hören, wir wollen das nicht wahrnehmen. Was sind diese Wahrheiten, die Menschen zurückhalten? Erstens, dass Gott überhaupt existiert. Zweitens, dass Gott mir was zu sagen hat. Drittens, dass Gott als Gott alle Ehre zusteht. Und viertens, als Resultat davon, dass ich vor Gott schuldig bin und seinen Zorn tatsächlich verdient habe. Und genau diese Gedanken, die werden im Text weiter ausgeführt. Und ich will mir drei Gründe mit euch anschauen, die Paulus so argumentiert hier in Römer 1, warum Gottes Zorn berechtigt auf den Menschen lastet. Erster Aspekt dazu von heute Morgen ist, Gottes Zorn lastet auf uns Menschen erstens, weil Gott erkannt werden kann. Und es geht um Vers 19 und 20. Es wäre ja absolut unfair, wenn wir keinen blassen Schimmer davon hätten, dass Gott tatsächlich existiert. Und trotzdem soll sein Zorn auf uns lasten. Und damit meine ich nicht, dass es nicht Menschen gibt, die sagen, ja, es gibt keinen Gott. Ja, die gibt es. Land auf, Land ab, die findet man überall. Und wir kennen alle vermutlich diesen Satz, dass Menschen sagen, ja, wenn es deinen Gott doch gibt, dann zeig ihn mir doch, dann beweis ihn mir doch. Und tatsächlich ist es so, dass weder ich noch irgendein Mensch von heute Morgen Gott sichtbar hier in den Gottesdienst mitbringen kann und ihn wirklich zeigen kann. Aber nur weil Gott heute Morgen nicht sichtbar in der zweiten Reihe sitzt hier, heißt das noch lange nicht, dass er sich nicht zu erkennen gegeben hat und nicht zu erkennen wäre. Wir können ihn also erkennen. Und zwar, wir können erkennen, dass es ihn tatsächlich gibt. Und Paulus schreibt das in dem Vers 19 dann so, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, unter den Menschen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Ja, also Gott hat sich erkennbar gemacht. Wir stellen die Frage, wie und wodurch hat er das gemacht? Vers 20 führt Paulus weiter fort, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und das ist ja interessant, ne? Wie Paulus das schreibt hier. Paulus spricht von Gottes unsichtbarem Wesen, das aber trotzdem wahrgenommen werden kann. Und zwar wie? Seit Erschaffung der Welt durch Nachdenken über die Werke. Gott offenbart sich und ist erkennbar in seiner Schöpfung. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der ist für uns gar nicht so unlogisch. Ja? Ich vergleiche das gerne und habe das hier auch schon getan, von diesem Gedanken der Schöpfung und dem Schöpfer mit einer Handschrift. Nehme an, ich wäre hier nach vorne gekommen und hier liegt auf dem Pult ein Blatt und da steht irgendwas drauf, was weiß ich, mach nicht so lang oder sowas. Ja? So. Dann wüsste ich, da muss jemand sein, der hat das da hingelegt und der hat das da draufgeschrieben und ich weiß nicht unbedingt viel über die Person und könnte natürlich spekulieren, wer war das wohl, wer hat das da hingeschrieben, aber ich weiß, da muss eine Person existieren, die hat das geschrieben, da ist eine Handschrift und da ist ein Blatt. Das heißt, das Prinzip von nichts kommt nichts, das kennen wir aus unserem Leben, aus unserer Lebenswelt. Und ähnlich ist es auch mit Gott. Wir können an der Schöpfung noch nicht so genau erkennen, wie er ist. Wobei selbst die Schöpfung zeugt auch ein Stück weit von seiner Kreativität und so weiter. Aber wir können nicht so genau erkennen, wie er ist, aber wir können definitiv erkennen, dass er ist, dass es ihn gibt. Das heißt, wenn du und ich durch diese Welt marschieren und du dich ein bisschen umschaust und diese ständige Erinnerung eigentlich siehst an deinen Gott, ja, bei allem, was hier in dieser Schöpfung vorzufinden ist. Jede Blume, jeder Baum, jedes Tierchen, die unfassbar großen Meere, der für uns nicht zu greifende Himmel, der Sternenhimmel, der uns wahnsinnig beeindruckend erscheint, wenn wir da mal hineinschauen, vielleicht ein Riesenbergpanorama, was auch immer du verbindest damit, wo du denkst, wow, das ist viel zu groß, das ist viel zu gewaltig. Das sind alles Erinnerungen an deinen Schöpfer. Und all das und nicht zuletzt die absolute Genialität und Komplexität unseres eigenen Körpers mit all seinen Funktionen und Fähigkeiten, die verweist auf Gottes Handschrift, die ist Gottes Handschrift. Es verweist auf eine Kraft, die viel größer sein muss als alles, was man sich vorstellen kann. Schließlich ist es ja noch keinem Menschen gelungen, auch nur ansatzweise etwas Vergleichbares aus dem Nichts zu schaffen. Ja, etwas Vergleichbares, was wir in dieser Erde so vorfinden, geschweige denn das Universum. Hinter dieser Schöpfung muss also mehr stecken als ein Mensch, als irgendwas Greifbares, Verstehbares für uns. Es muss etwas Höheres, weitaus Mächtigeres dahinter stecken. Es muss ein Gott dahinter stecken. Und jetzt wird uns Christen ja manchmal vorgeworfen, dass wir einfach in dieser ganzen Frage stupide den Kopf ausschalten sollen und einfach nur stumpf glauben müssen und sagen sollen, ja, ich soll gar nicht nachdenken am besten und dann funktioniert das alles, dann passt das alles mit dem Glauben. Interessanterweise ist ja das, was Paulus hier schreibt, ganz das Gegenteil. Der sagt ja, dass wir unser Köpfchen einschalten sollen, dass wir fragen sollen, woher kommt denn diese Welt eigentlich in dem, was wir sehen. Er sagt ja, dass Gott durch Nachdenken über die Werke wahrgenommen wird. Und die entscheidende Frage dabei ist natürlich, wie denke ich denn darüber nach? Kategorisiere ich von vornherein aus, dass es Gott überhaupt nicht geben kann? Ist das gar keine Option? Oder bin ich wirklich am Nachdenken und sage, okay, ich will dem wirklich eine Chance geben oder da mich auf die Suche begeben? Und ich weiß, es gibt eine Reihe von Menschen, die in unserem Umfeld vielleicht sind, vielleicht auch Menschen heute Morgen oder Menschen, die zuschauen, die sagen, das ist Schwachsinn, das ist doch ganz klar. Die Erde ist durch Evolution entstanden und die ganze Geschichte mit Gott und dem Schöpfer und so, das ist ja alles ganz nett, aber das ist doch nicht haltbar. Und wir können jetzt nicht heute Morgen hier an dieser Stelle einen Exkurs über Schöpfung und Evolution machen. Interessanterweise gibt es ja aber eine ganze Reihe von namhaften Wissenschaftlern, die sich eingehend mit dieser Frage auseinandergesetzt haben und intensiver geforscht haben. Und das Spannende dabei ist, dass nicht wenig zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es eigentlich einen Gott geben muss. Und ich will Mut machen, wenn jemand sagt, das ist der Punkt für mich, da bin ich am Zweifeln, sich da auf die Suche zu machen. Und ich kann an der Stelle verweisen zum Beispiel auf das Institut für Glaube und Wissenschaft, die eine ganze Reihe in diesem Bereich am Arbeiten sind. Oder die Organisation Wort und Wissen, die gute Vorträge haben zu verschiedenen Fragen. Oder auch in der Literatur, die wir zum Beispiel in der Gemeindebibliothek auch haben. Ja, da sind solche Fragen behandelt. Wenn wir uns ein bisschen da auf die Suche machen, dann merken wir ziemlich schnell, dass es nicht so klar und wissenschaftlich bewiesen ist, wie das oft dargestellt wird, was die alternativen Erklärungsversuche für die Entstehung der Erde angeht. Ja, das ist bei weitem nicht so. Und ich bin kein Naturwissenschaftler, aber wenn es um die Evolutionstheorie geht und den Urknall und diese Dinge und sonstige Erklärungsversuche, dann kommt man ja spätestens an dem Punkt an seine Grenzen, wo es darum geht, dass aus dem Nichts etwas entstanden sein soll. Das ist ja unmöglich. Ja? Das entspricht überhaupt nicht unserer Lebenswelt, von nichts kommt nichts, das wissen wir. Und es funktioniert einfach auch nicht. Die Grundmaterie muss ja irgendwo herkommen. Jetzt ist spannend in der Hinsicht, dass die Frage nach der Herkunft dieser Erde ja viel mehr ist als eine theoretische Diskussion ohne weitere Konsequenz. Nein, es hat eine große Relevanz und große Konsequenz für unser Leben. Und kleiner Nebengedanke, es sollte uns daher auch nicht wundern, wenn der Teufel versucht, alternative Erklärungsversuche in diese Welt hineinzubringen und sie auf die Bahn zu setzen, um diese Offenbarung Gottes eigentlich damit zunichte zu machen und ganz entgegen dem, wo Paulus oder Gott selbst ansetzt beim Evangelium, da schon einen Cut reinzusetzen. Ja, der Punkt ist folgender, wenn es Gott wirklich gibt und er dich und mich wirklich geschaffen hat, dann sind wir mit unserem Leben ihm gegenüber verantwortlich. Und dann hat das Auswirkungen und Konsequenz auf mein Leben oder für mein Leben. Und das ist ein Punkt, an dem ganz viele Wissenschaftler aussteigen, weil es auf einmal um ihr eigenes Leben geht. Nicht mehr nur um irgendeine Wissenschaft, sondern sie verstehen tatsächlich, in meiner Geschöpflichkeit liegt unsere Verantwortlichkeit gegenüber Gott. Und genau davon spricht Paulus am Ende von Vers 20, wenn es heißt, dass Gott an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen werden kann, sodass sie keine Entschuldigung haben. Was auch immer Menschen sich also zurechtbasteln und an alternativen Erklärungen konstruieren, eins steht fest, keiner wird eines Tages vor Gott stehen und sagen können, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es dich gibt, wirklich. Ich konnte das ja gar nicht wissen. Nein, es wird keine Ausrede geben. Es wird keine Entschuldigung geben, die dann zählt, ob wir es wollen oder nicht. Wir werden mit unserem Leben vor einem heiligen und gerechten Gott stehen. Und jeder Mensch, wenn er da steht, der wird das anerkennen und wird dann nicht mehr diskutieren. Die Frage ist also, bin ich mir darüber im Klaren und wie stehe ich denn eigentlich vor ihm? Wie reagiere ich, auch im Hier und Jetzt, im Hier und Heute, auf meinen Schöpfer? Und es sind zwei Reaktionen, die im Wesentlichen möglich sind. Das eine ist, entweder ich achte ihn oder das andere ist, ich ignoriere ihn. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, warum Gottes Zorn auf uns Menschen lastet. Und der zweite Punkt heißt, Gottes Zorn lastet auf uns Menschen, weil Gott gekonnt ignoriert wird. Und es geht dabei um den Vers 21 vor allem. Wenn wir tatsächlich Gottes Geschöpfe sind, dann verlangt uns das ja notgedrungene Reaktion gegenüber unserem Schöpfer ab. Und das Tragische an der ganzen Sache ist, dass die Reaktion eines jeden Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird, seitdem die Sünde in der Welt ist, folgende ist, die Paulus in Vers 21 beschreibt. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Interessant ist ja, wenn ein Mensch ganz ehrlich so in sich hineinhört, dann ist da doch oft eine leise Ahnung und vielleicht auch ein Stück weit die Frage da, ist vielleicht doch ein Gott da? Ja, es ist dem Menschen irgendwo hineingegeben. Markus hat uns das letzte Woche auch in einem Evangelisationsseminar gesagt. Ja? Und diese leise Ahnung, die zeugt ja von der Erkennbarkeit in der Schöpfung und stellt uns zwangsläufig vor die Frage, wie gehe ich denn mit diesem Gott um, wenn er tatsächlich da ist? Erkenne ich ihn als Gott an oder nicht? Und die Antwort der allermeisten Menschen lautet darauf, nein, er kann mir gestohlen bleiben, er hat mir gar nichts zu sagen. Und im Prinzip war das die Reaktion, die wir schon bei Adam und Eva gesehen haben im Garten Eden, wie sie gegen Gott aufbegehrt haben, gegen Gott rebelliert haben und sein wollten wie Gott, und Gott nicht mehr über sich haben wollten. Und seit dieser Reaktion sind wir alle mit hineingerissen als Menschen, die nach ihm geboren wurden, dass wir diese Rebellion gegenüber Gott an den Tag legen. Wenn man so will, besteht das größte Desaster der Menschheitsgeschichte darin, dass das Geschöpf den Schöpfer aus seinem eigenen Universum verbannt, anstatt ihm Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ja, anstatt dass wir Menschen uns vor Gott beugen, schubsen wir ihn aus seiner eigenen Schöpfung, zeigen ihm die kalte Schulter, und wir ignorieren ihn ganz gekonnt. Das ist eigentlich Inbegriff von Sünde. Wir verweigern ihm unsere Ehrfurcht, unsere Anbetung, den Einfluss auf unser Leben. Und das, obwohl wir eigentlich von ihm und für ihn geschaffen sind. Wir Menschen sind ja nie zum autonomen Selbstzweck geschaffen worden. Zu keiner Zeit. Sondern wir sind dazu geschaffen worden, in Beziehung mit unserem Schöpfer zu leben, nach seinen Vorstellungen zu leben, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Und alles andere wäre reinste Zielverfehlung. Und an dieser Stelle wird eigentlich eine ganz grundsätzliche Frage im Leben von Menschen aufgerissen, nämlich die Frage nach dem Sinn. Wozu lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Bestimmung? Und die Bibel gibt eine ganz glasklare Antwort darauf, indem sie sagt, du lebst nicht für dich selbst, sondern du lebst für Gott, für deinen Schöpfer. Er hat dich gemacht, er hat dir alles geschenkt und er erhält dich auch jetzt gerade am Leben. Ja, keiner, der heute Morgen hier sitzt, hat sich das Leben selbst geschenkt. Keiner hat sich selbst Hände gegeben, keiner hat sich Füße gegeben, eine Lunge gegeben, ein Gehirn gegeben, sondern du und ich, wir haben das einfach geschenkt bekommen. Und keiner von uns hat entschieden, dass er in ein gutes, sicheres Umfeld in Deutschland hineingeboren wird. Und keiner kann Einfluss darauf nehmen, ob Regen fällt oder ob die Sonne scheint und ob Dinge wachsen oder nicht wachsen, ja, und ob all das, was die Natur mit sich bringt, damit etwas wachsen kann, dass das funktioniert. Das kann keiner von uns. Keiner von uns sorgt auch jetzt in diesem Moment dafür, dass genug Sauerstoff in der Luft ist und dass unsere Lunge atmet und dass dein Herz schlägt und dass dein Körper so gut intakt ist, dass du heute Morgen hier sitzen kannst. Das tut keiner von uns, sondern es gibt nur einen, der aktuell viel mehr für uns sorgt, als wir das vielleicht wahrnehmen. Und das ist Gott selbst. Und wenn wir das verstehen, wie abhängig wir sind eigentlich von Gott, jede Sekunde unseres Lebens, dann ist es umso dramatischer, wenn wir hier lesen, dass wir ihn nicht als Gott geehrt haben und ihm nicht gedankt haben. Und wenn es dir so geht wie mir, dann fühle ich mich an dieser Stelle ertappt. Die Ehre, die ich Gott eigentlich bringen müsste, die er verdient hat, und den Dank, den ich ihm eigentlich bringen müsste, der ist viel zu gering, als dass er auch nur im Ansatz an das rankommt, was ihm eigentlich zusteht. Ja, vielmehr funktioniert unser Leben doch oft so, dass wir alles für selbstverständlich hinnehmen. Und wehe, es läuft dann etwas nicht so, wie wir das gewohnt sind oder uns das vorstellen. Ja? Dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir gegen Gott rebellieren und anklagen und sagen, wie kannst du nur? Aber mit der Klage sind wir ganz schnell. Aber mit dem Dank sind wir wahrscheinlich ganz spärlich. Und wir können ja mal zurückdenken an die letzten Stunden heute Morgen. Ja, kannst du mal überlegen, wie das heute Morgen so lief? Ich karikiere mal ein bisschen. Also vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden oder bist im Bett aufgewacht und hast gedacht, puh, am liebsten würde ich eigentlich liegen bleiben. Und also wenn der Gottesdienst ausfallen würde, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und dann bist du irgendwie so halb verschlafen, vielleicht ins Esszimmer gegangen, hast ein halbes Brötchen im Mund gehabt, nach oben hin noch so ein Dankgebet irgendwie abgedrückt mit Mühe und Not. Dann bist du in dein Auto gestiegen, hast dich erstmal aufgeregt, dass die blöde Sitzheizung nicht funktioniert oder nicht so schnell warm wird, wie das vielleicht eigentlich sein sollte. Dann bist du auf den Parkplatz hier gefahren und hast mal wieder gemerkt, oh, die Gemeinde ist ausbaufähig, was die Parksituation angeht und vor allem die lieben Geschwister könnten das deutlich besser machen und so weiter. Ja, so, du bist innerlich oder vielleicht auch äußerlich explodiert, weiß ich nicht, und du wurdest konfrontiert damit und natürlich überziehe ich etwas, aber mit Dank ist da sehr wenig. Und davon, dass Gott geehrt wird, ist da auch nur sehr wenig. Ja, Gott selbst wird ja völlig aus dem Fokus gedrängt oder wird ignoriert eigentlich in dieser ganzen Situation. Anstatt sich die Frage zu stellen, wie kann ich ihm denn Ehre bringen in meinem Leben, vielleicht auch in der Situation von heute Morgen, treten ganz andere Dinge an seine Stelle. Und Paulus beschreibt das so, dass unsere Gedanken in nichtigen Wahn verfallen sind. Und für dieses Wort nichtig, das ist ein Ausdruck, der im Alten Testament, zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 5, für Götzen im Alten Testament auch verwendet wurde, also Nichtse. Ja, das heißt, auf einmal sind da ganz andere Dinge, die uns wichtiger werden als Gott. Seien es irgendwelche materiellen Dinge, irgendwelche Ideale, Wünsche, Ziele, ein ultimatives Streben nach irgendetwas, vielleicht auch Anerkennung von Menschen, Dinge, die gar nicht pauschal alle zwangsläufig schlecht sein müssen, aber die keinen Gottesstatus in meinem Leben verdient haben. Und es überhaupt nicht verdient haben, dass sie mein Leben bestimmen. Und im Vergleich zu Gott sind sie wie nichts, wie nichts. Und ich glaube, wir kennen dieses Muster ganz gut aus unserem Leben, wenn wir uns ehrlich reflektieren. Ja? Gott spielt in unserem Leben, wenn wir keine Christen sind, entweder gar keine Rolle, oder auch wenn wir Christen sind, spielt er ganz oft eine untergeordnete Rolle. Es geht so schnell, dass etwas an Gottes Stelle tritt, das uns antreibt, das uns bestimmt, das uns übernimmt. Anders ausgedrückt, anstatt den Schöpfer anzubeten, wird die Schöpfung angebetet. Das ist das ganz große Problem von Sünde. Und nächste Woche dann mehr dazu. Aber an dieser Stelle soll es darum gehen, dass wir Gott gekonnt ignoriert haben als Menschen. Dass wir ihn nicht nur ignoriert haben in der Vergangenheit, sondern das immer wieder leider tun. Und so ist es absolut berechtigt, dass Gott aus diesem Grund eigentlich zornig auf uns sein muss. Und das, ich löse es nachher auf, wenn du Jesus Christus nicht kennst, der Zorn Gottes auf dir lastet. Und daran knüpft auch nahtlos unser letzter Punkt von heute Morgen an. Und der heißt, Gottes Zorn lastet auf uns Menschen, drittens, weil Gott gekonnt ersetzt wird. Vers 22 und 23. Es ist nicht nur so, dass wir Menschen Gott nur in Anführungsstrichen ignorieren und ihm nicht den Dank und die Ehre darbringen, die er verdient hat, sondern wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Und Paulus schreibt es in Vers 22 und 23 so: Da sie, die Menschen, sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also der Mensch denkt sich zunächst mal an sich, das ist ein unglaublich cleverer Schachzug, wenn ich mich selbst durchsetze und wenn ich Gott nicht mehr Gott sein lasse über mir. Ja, wenn ich sein kann wie Gott, ich kann mein eigenes Ding machen, anders ausgedrückt, wenn ich mir selbst Gottes Status eigentlich zumesse und wenn ich mache, was ich will, machen kann, was ich will. Und was Gott daraufhin eigentlich sagt, ist, das ist das Dümmste, was du tun kannst. Du Dummkopf, du Narr, du Tor, wie auch immer. Ja? Und das ist nach wie vor das Dümmste, was der Mensch hier gemacht hat und nach wie vor das Dümmste, was wir auch heute tun können. Selbst wenn es sich für einen Moment lang gut anfühlt vielleicht, so ist es das Dümmste, was wir tun können, wenn wir in Gottes Schöpfung und auch in dem Leben, das er dir gegeben hat, wenn du dort selbst Gott spielst. Das ist fatal, weil da gerät alles in Unordnung. Und am Ende ist es so, wenn wir das tun, wenn wir in unserem Leben Gott spielen, und das tun wir ständig, dann fällt es am Ende sogar auf uns selbst zurück. Und damals war das so, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, so beschreibt Paulus das in Vers 21 schon als Konsequenz, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Nächste Woche sehen wir da noch ein bisschen mehr zu. Also am Ende bist du selbst der Gestrafte, wenn du Gott aus deinem Leben, aus dieser Welt verbannst. Und die ganze Dummheit, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, von uns Menschen, die wird in Vers 23 nochmal deutlich auf den Punkt gebracht, weil da ist die große Rede von einem Tausch. Da heißt es, dass die Menschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, Vögeln oder vierfüßigen Tieren gleicht. Und wenn wir das so sehen, dann springt uns dieses Gegensatzpaar ins Auge hier vom unvergänglichen Gott gegenüber dem vergänglichen Menschen. Und allein das macht ja schon deutlich, dass es lächerlich ist eigentlich, etwas Ewiges wie Gott zu ersetzen durch etwas Vergängliches, wie wir das sind. Und trotzdem tun wir cleveren Menschen das ja immer wieder. Und mit der Herrlichkeit Gottes ist im Prinzip hier Gott selbst gemeint, in seinem ganzen Wesen, in all seinen Vollkommenheiten, also seine vollkommene Macht, seine vollkommene Heiligkeit, seine Weisheit, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Unvergänglichkeit, all diese Dinge. Und umso unverständlicher ist es ja, wie der Mensch diese Vollkommenheit Gottes, diese Herrlichkeit Gottes gegen etwas Selbstgemachtes, viel Geringeres an Wert und etwas Vergängliches eintauscht. Und wir brauchen nur einen Blick in die Welt der Religion hineinzuwerfen heute, dann sieht man, dass das wortwörtlich geschehen ist. Da sind Buddha-Statuen, vor denen Menschen niederknien. Da sind heilige Kühe, die angebetet werden, heilige Orte oder auch Gebäude. Da sind Statuen von irgendwelchen Heiligen und sogar Menschen, die wie Gott verehrt werden. Auch wenn man in die damalige römisch-griechische Welt hineinschaut, sieht man, dass es eine ganze Reihe von Götterstatuen gab. Amor, Apollo, Herkules, Venus, wie die alle heißen. Und auch wenn man in die Geschichte des Alten Testaments hineinschaut, beim Volk Israel, dann sieht man nicht selten, wie die Israeliten sich Götter aus Holz oder aus Gold gemacht haben, obwohl Gott ja ausdrücklich gesagt hat in den 10 Geboten, 2. Mose 20, du sollst dir kein Bildnis machen. Und eine der bekanntesten Begebenheiten dazu finden wir in 2. Mose 32, wo die Israeliten aus ihren eigenen Ohrringen und diesen Dingen sich ein goldenes Kalb bauen und dann knien sie vor diesem Kalb nieder und beten das an und sagen dann, das sind die Götter, die uns aus Ägypten herausgeführt haben. Und es ist noch gar nicht lange her, dass Gott selbst das getan hat. Ne? Und kurz bevor das passiert, dass sie sich vor diesem goldenen Kalb niederwerfen, fand der Bundesschluss von Gott mit ihnen statt. Und er hat ihnen die 10 Gebote gegeben, unter anderem, sollst dir kein Bildnis von mir machen. Und wenn man das so liest, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln und man denkt, okay, die ganze Unvernunft, die ganze Dummheit der Menschheit, die wird eigentlich daran deutlich. Aber wir sollten nicht nur darauf schauen und denken, ach, wie konnten die nur damals so dumm sein, sondern auch wir ersetzen Gott ständig durch andere Götzen. Nicht unbedingt, dass wir sie unseren Gott nennen würden und wir vielleicht auch nicht irgendwas Materielles erstellt haben, auch das gibt es vielleicht, aber das ist wahrscheinlich bei vielen von uns nicht der Fall. Aber der Markt der potenziellen Götzen in unserem Leben, der ist riesengroß. Wie ich das eben schon gesagt habe, die Ziele und die Wünsche und Ideale in unserem Leben, Bestrebungen, die wir haben, all das kann zum Götzen werden. Und wir können uns ja an dieser Stelle mal einen Moment fragen, was ist denn mein Götze oder mein potenzieller Götze, der immer wieder die Kontrolle über mein Leben übernimmt? Im Prinzip kann alles zum Götzen missbraucht werden, was wir in dieser Schöpfung vorfinden. Da gibt es keine Grenzen. Und wenn wir uns jetzt nochmal in Gottes Sicht der Dinge hineinversetzen, ja, und vor Augen führen, dass er ersetzt wurde und immer wieder wird durch irgendwelche Ersatzgötter, dann ist das ja die reinste Provokation gegenüber Gott. Und du kannst dich ja mal fragen, wie würdest du denn an seiner Stelle mit dem Anspruch, den er berechtigterweise an dein Leben hat, wie würdest du denn reagieren? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dass für so ein miserables Verhalten und solch eine Anmaßung gegenüber Gott und solch eine Rebellion und solch eine Perversion der Dinge eigentlich nur noch Zorn übrig bleibt. Und das sollte uns nicht wundern. So hart das auch sein mag, wenn man sich all diese Dinge vor Augen führt, dann kann man kaum zu einem anderen Ergebnis kommen, als dass Gottes Zorn berechtigterweise auf uns Menschen lastet. Und das versetzt dich und mich als Menschen erstmal in eine auswegslose Lage, aus der wir niemals allein herauskommen würden. Wir können sie nicht wieder gut machen. Ganz im Gegenteil, der Zorn Gottes, der steht zunächst mal über dem Leben eines jeden Menschen, auch wenn dieser Zorn noch nicht sichtbar ist. Und man kann das vergleichen, ich habe euch ein Bild mitgebracht, mit einem Staudamm. Und du kannst dir vorstellen, ja, du stehst vor diesem riesigen Staudamm und noch sind die Wassermassen gehalten und es ist gewaltig und wuchtig, was dahinter ist, aber du merkst es nicht. Du stehst da, ja, und es ist alles gut, aber wenn der Damm bricht, dann steht fest, es gibt kein Entkommen mehr und die Unmengen von Wasser, die werden dich zerbersten. Und so ist es als Vergleich mit Gottes Zorn auch. Noch siehst du ihn nicht, noch spürst du ihn nicht und noch stehst du vielleicht wie vor dieser Mauer und denkst, es ist doch alles gut. Und trotzdem wird er zu seiner Zeit eine sichtbare Realität werden und dich ins Verderben stürzen, wenn du nicht Jesus Christus kennenlernst. Und nun war das heute Morgen eine harte Konfrontation, gebe ich zu, mit dem Zorn Gottes auf uns Menschen, der auf uns Menschen lastet. Aber es wäre eine Katastrophe, wenn ich euch jetzt rausgehen lassen würde aus diesem Gottesdienst und in die Woche und sagen, okay, nehmt einfach mal mit, Gottes Zorn lastet auf dir. Ja? Wenn das die Botschaft von heute Morgen ist, die du mitnimmst, dann ist alles, was wir heute Morgen eigentlich machen wollten und wo wir hinwollen, haben wir da nicht verstanden. Deswegen noch einmal ganz gut zuhören und ich hoffe auch staunen. Gott hat genau eine einzige Möglichkeit geschaffen, dass wir diesem Zorn Gottes entkommen können. Und diese Möglichkeit ist eine Person und sie trägt den Namen Jesus Christus. Und das führt uns zum letzten und alles entscheidenden Gedanken von heute Morgen. Und der heißt, Gottes Zorn lastet auf uns Menschen, bis Jesus Christus den Zorn Gottes an deiner Stelle auf sich nimmt. Und dazu werfen wir noch einmal einen Blick in den 1. Thessalonicher Brief, in eine wunderbare Stelle. Da heißt es in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Die Rede ist hier von Menschen in der Stadt Thessalonich, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und sie haben ihr Versagen vor Gott erkannt. Und sie haben verstanden, dass sie Gott mit ihrem Leben verantwortlich sind. Und sie haben verstanden, dass sie ihn ignoriert haben und dass sie ihn durch andere Götter ersetzt haben. Und dann heißt es hier so schön, dass sie sich zu Gott bekehrt haben, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das heißt, sie wollten nicht so weitermachen. Sie haben verstanden, sie brauchen Vergebung, sie brauchen einen Neuanfang, sie brauchen eine neue Richtung für ihr Leben, sonst bleibt der Zorn Gottes auf ihnen. Und diese Vergebung und dieser Neuanfang, der war nur durch Jesus Christus möglich. Und zwar dadurch, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist und ganz im Gegensatz zu uns ein vollkommen gottesfürchtiges und gerechtes Leben gelebt hat. Und das steht ganz entgegen dem, was wir in Römer 1 hatten, wo wir angeklagt werden, weil wir ein gottloses und ein ungerechtes Leben gelebt haben. Jesus hat genau das Gegenteil getan. Und aus diesem Grund hat er als Einziger keine Strafe und keinen Zorn Gottes verdient. Im Bild gesprochen, er musste sich nicht vor diese Staumauer von Gottes Zorn hinstellen, während jeder von uns dort erstmal notgedrungen steht, ob er das will oder nicht. Und wenn jeder von uns Gericht zu erwarten hat, und jetzt kommt das Unglaubliche. Jesus kommt als sündloser Mensch und ist bereit, mit mir den Platz zu tauschen. Das heißt, er nimmt den Zorn Gottes vollständig auf sich. Er stellt sich an meiner Stelle dorthin und kriegt den vollen Zorn Gottes ab. Und ich darf gehen, beziehungsweise ich bin wie einer von diesen Menschen, die da an der Seite stehen und schaue einfach zu. Und mich trifft der Zorn nicht, weil er ihn getroffen hat. Weil Jesus den Zorn Gottes für mein Versagen in Gänze auf sich genommen hat, kann ich frei werden und der Zorn Gottes lastet dann nicht mehr auf mir. Und das ist die gute Nachricht, das ist die Rettung, das ist die wunderbare Botschaft und die ist so wichtig, beim Zorn Gottes zu sehen. Und wenn wir den Zorn Gottes sehen, dann sehen wir die Rettung von Jesus als noch viel, viel größer und herrlicher an. Allerdings ist das nicht so, dass das für jeden Menschen einfach gilt, sondern nur für den, der an Jesus Christus glaubt, der versteht und eingesteht, ja, ich habe ohne Gott gelebt. Ja, ich habe ihn gekonnt ignoriert. Ich habe ihm nicht den Platz in meinem Leben eingeräumt, den er eigentlich verdient hätte, der ihm gebührt. Ich bin schuldig vor ihm. Und wer dann mit seinem ganzen Versagen zum Kreuz geht und sich an Gott wendet und um Vergebung für seine Schuld bittet und darum bittet, dass Gott sein Leben tatsächlich, dass er Sünde vergibt und dass er sein Leben eine neue Richtung gibt. Dass ich verstehe, Jesus ist dort auch für meine Schuld gestorben und hat dort den vollen Zorn getragen. Und wenn wir das tun, dann nennen wir das Bekehrung. Und in diesem Wort Bekehrung steckt Umkehr drin. Und das ist genau das, was die Menschen in Thessalonich ja erlebt haben, dass sie sich zu Gott bekehrt haben, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. All das ist einzig und allein möglich durch Jesus, der an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist und dort vollumfänglich den Zorn Gottes getragen hat, damit er uns nicht mehr treffen muss. Und diese Rettung, die bietet Gott dir an, auch heute Morgen, wenn du sie noch nicht angenommen hast. Und ich will dich fragen, ja, lastet Gottes Zorn noch auf dir? Stehst du noch vor dieser Zornesflut, in diesem Bild gesprochen? Oder weißt du bereits, dass Jesus den vollen Zorn für dich getragen hat, auf sich genommen hat? Wenn diese Entscheidung noch nicht für dich klar ist, noch nicht getroffen ist, dann nimm diesen Anlass von heute Morgen und schieb's nicht raus. Und komm gerne ins Gespräch, wenn du sagst, ich will da weiter dran arbeiten, ich will das wissen, ja, ich will diese Entscheidung für Jesus vielleicht festmachen, aber schieb's nicht weg. Und wenn du Jesus bereits klar als deinen Herrn und Retter kennst, dann gilt es, vielleicht von heute Morgen ausgehend auch Korrektur in deinem Leben vorzunehmen, wo du merkst, dass etwas anderes an Gottes Stelle getreten ist. Wo du merkst, ja, ich muss mich neu ausrichten, ihm neu den Platz einräumen, der ihm eigentlich gebührt. Es ist ja Tag für Tag herausfordernd zu sagen, Herr, wie kann ich dir heute dienen? Wie kann ich dir Ehre bringen? Und wir brauchen das, dass wir uns immer wieder neu ausrichten. Nicht damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind und auf einer ganz anderen Basis stehen. Und dann gibt es zuletzt noch so viele Menschen in deinem und meinem Umfeld, auf denen der Zorn Gottes immer noch lastet und die diese befreiende Botschaft von Jesus Christus hören müssen, damit sie gerettet werden vor dem Zorn. Wir haben das, glaube ich, ganz oft gar nicht so auf dem Schirm. Wir laufen so durch diese Welt und wir haben sie am Schirm, dass der Zorn Gottes auf Menschen um uns herum lastet. Aber das ist die biblische Realität, das ist die geistliche Realität. Und auch Menschen um uns herum, die haben keine Ahnung davon. Die wissen nicht, dass sie vor dieser Zornesflut steht, die im Moment gehalten ist durch eine Staumauer. Aber wir sind aufgefordert, ihnen deutlich zu machen, was ihre miserable Lage ist und gleichzeitig, was diese wunderbare Rettung in Jesus Christus ist. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag. Und zu guter Letzt bleibt uns, die wir gerettet sind, nur Gott alle Ehre zu bringen für das, was er getan hat in Jesus Christus, sodass der Zorn uns nicht mehr trifft. Ich will mit Römer 5, Vers 9 will uns diesen Vers gerne lesen. Also später im Römerbrief, da greift Paulus das dann nochmal auf und sagt dann, nachdem er ausgeführt hat, was Jesus getan hat in Römer 5, Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Und wenn du weißt, dass Jesus vollumfänglich den Zorn Gottes an deiner Stelle getragen hat und du durch sein Blut gerechtfertigt wurdest, dann gilt das für dich. Dann bist du gerettet vor dem zukünftigen Zorn. Und das bewegt uns dazu, dass wir ihm nur alle Anbetung bringen können, und zwar mit unserem Leben und mit unserem Mund. Und das wollen wir tun jetzt in einigen Liedern und ganz bewusst diese Lieder nutzen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und mit dem Lied vor Gottes Thron starten und danach ganz bewusst auch das Abendmahl feiern, um Jesus Danke zu sagen.